Ein Bürgermeister mitten in einem Dorf und zwei streitende Gruppen. Ist ja gar nicht so einfach, so dann Streit zu schlichten oder so. Da kommt die eine Gruppe an und bringt ihre Argumente. Und das hört sich sehr gut an. Und dann sagt der Bürgermeister, liebe Freunde, die Sache ist eindeutig, ihr habt recht. Wenig später kommt die zweite Gruppe. Sie bringen ihre Argumente, das hört sich gut an. Und der Bürgermeister sagt, liebe Freunde, die Sache ist eindeutig, ihr habt recht. Irgend so ein Mitarbeiter bekommt das mit, der beim Bürgermeister sitzt und kommt dann zum Bürgermeister hin und sagt, aber Herr Bürgermeister, so geht das doch nicht. Du kannst doch nicht beiden Gruppen recht geben. Die haben doch völlig das Gegenteil voneinander gesagt und so kann das ja nicht bleiben. Und da sagt der Bürgermeister, aber das stimmt ja, da hast du aber recht. Ja, also wir hatten das letzte Mal uns mit der Frage beschäftigt, wie kommt man zu Entscheidungen? Und es ist ja manchmal so, wenn man dann zwei verschiedene Parteien anhört, dann ist es recht schwierig. Wie soll man sich da entscheiden? Und im Streit ist es ja oft so, da hört man erst eine Seite und dann die andere Seite. Und wenn man nur eine Seite hört, ist das oft ganz eindeutig. Und dann beschäftigt man sich mit der anderen Seite und dann sieht das wieder ganz anders aus. Entscheidungen. Wenn man auf das Kreuz schaut, und es geht ja, soll eigentlich in jeder Predigt mit um das Kreuz gehen, was der Herr Jesus gemacht hat, da sehen das Leute von ganz verschiedenen Perspektiven. Für die einen ist das Kreuz das Beste, was es für die Menschheit geben kann. Sie freuen sich drüber. Und bei den anderen, die können damit nicht viel anfangen. Zwei verschiedene Gruppen. Und bei dem Predigtext, den wir heute anschauen, da werden wir sehen, da ist für die meisten klar, was da jetzt am Kreuz passiert. Das ist nicht eine große Rettungstat, schon gar nicht die größte Rettungstat der Welt, sondern die meisten Menschen, für die ist klar, sie können damit nichts anfangen. Sie sind in Gegnerschaft zu Jesus oder sind tief enttäuscht, können das Ganze nicht einordnen. Aber dass das Kreuz wirklich das Heil, die Rettung bringt, das können viele nicht so verstehen und einsehen. Also ganz verschiedene Perspektiven auf das Kreuz. Und in 1. Korinther 1, Vers 18, da lesen wir, denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, diese eine Position. Uns aber, schreibt der Apostel Paulus, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und der Herr Jesus hat das angekündigt im Markus-Evangelium, immer wieder dreimal wird es ausführlicher beschrieben. Er wird an das Kreuz gehen. Er ist gekommen in diese Welt, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das hat er angekündigt und die Jünger können damit nichts anfangen, wie viel weniger die ganzen Leute, die um Jesus herum sind. Und wir werden heute also uns mit diesem Wort vom Kreuz beschäftigen. Dazu drei Punkte, damit ihr so ein bisschen wisst, in welche Richtung die Predigt geht. Das erste, es ist auffällig, wir sehen Spott von allen Seiten, wirklich Spott von allen Seiten. Da ist nicht nur irgendeine kleine Gruppe, die Spott bringt, sondern von allen Seiten wird Jesus verspottet. Und dann sehen wir aber auch, beim Herrn Jesus gibt es keine Zufälle. Das, was da geschieht, das ist ein Gedanke Gottes. Und das Dritte, wir sehen Zeichen von Gottes Kraft. Ich werde den Predigttext in zwei Abschnitten vorlesen. Am Anfang lese ich die Verse 16 bis 32. Und dann, wo es um die Zeichen von Gottes Kraft geht, die Verse 33 bis 39, lese ich dann später. Also, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung Markus 15 ab Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn, Jesus, in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten ihm eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dem Vater Alexander und Rufus sein Kreuz zu tragen. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihn mit Myrrhe vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht an. Und sie kreuzigten ihn. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Ja, da sehen wir wirklich Spott von allen Seiten. Und in diesem Abschnitt haben wir das letzte Mal schon gesehen, ein Schlüsselwort, was immer wieder vorkommt. Wisst ihr, was ich meine? Kreuzigung, ja, das ist ein Wort, das kommt auch häufiger vor. König. König wird öfter gesagt. Wir haben das in Kapitel 15 schon am Anfang. Ja, in Vers 2 haben wir das, in Vers 9, in Vers 12, in Vers 18, in Vers 26, in Vers 32. Das heißt, es geht immer wieder um den König. Ja, auch in unseren Liedern singen wir ja häufig vom König, von demjenigen, der das Sagen hat, von demjenigen, der reagiert. Es gibt heute manche Könige, die haben nicht viel zu sagen. Die sind dann so Repräsentanten, die müssen da überall Hände schütteln und nette Reden halten und dann sind sie wieder weg. Aber eigentlich der Herr Jesus, der König der Könige, der das Sagen hat, der ist jetzt hier und der erlebt Spott von allen Seiten. Wenn jemand gekreuzigt wurde, da wurde dann an das Kreuz oben eine große Beschuldigungsschrift angebracht. Das war ja öffentlich. Alle sollten abgeschreckt werden. Und da wurde ganz groß draufgeschrieben, für was wird denn der beschuldigt? Und hier sehen wir das in Vers 26. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Ja? Ihre Reaktion von allen Spott. Und die Frage an uns ist, was hat dieser König uns zu sagen? Was hat dieser König uns zu sagen? Wo darf dieser König auch hineinregieren, auch in deinem Leben hineinsprechen? König der Juden. So, es ist jetzt erstaunlich, wenn wir uns die verschiedenen Gruppen von Menschen anschauen, die Jesus verspotten. Da sind Leute dabei, die schon ganz lange gegen Jesus waren. Die schon immer gesagt haben, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber da sind auch Leute dabei, die ganz spontan Jesus ablehnen. Die noch ganz wenig zu Jesus wissen, aber ihnen ist klar, mit Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Das kann niemals der König sein. Es sind welche, die kurz vor ihrem Tod stehen und junge Männer voller Kraft bei den Soldaten, die vielleicht noch etliche Jahre zu leben haben. Alle sind hier in dem Spott vereinigt. Ja, da haben wir erstmal die Soldaten in Vers 16, die Jesus in das Prätorium, in diesen Palast des Statthalters hineinbringen. Und dann heißt es in Vers 16, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Ja, Also in der Fußnote in der Elberfelder steht, da geht es um etwa 600 Leute. Manche sagen, es waren vielleicht ein bisschen weniger, aber das waren nicht nur drei Soldaten, die da standen, die Jesus verspottet haben, sondern da sind alle zusammengerufen worden und ihnen wurde gesagt, hier, der behauptet, König zu sein, und dann ging es mit Spott über Jesus her. Alle zusammengerufen, alle vereint. Die waren ja auch aus vielen Nationen zusammen. Da war nicht nur irgendein Land beteiligt, sondern die Soldaten, die kamen praktisch aus vielen Völkern, waren die zusammengetragen. Und das ist auch ein Bild dafür, die Völker lehnen Jesus ab. Nicht nur so ein paar erwählte Einzelne, die sich da über Jesus aufregen und ihn verspotten, sondern ganz viele hier von den Soldaten. Und dann geht es weiter mit den Vorübergehenden in Vers 29. Ja? Und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Man hat die Gekreuzigten, hat man da gekreuzigt, wo ganz viele Menschen vorbeigekommen sind. Ja, das war nicht etwas irgendwo im Kämmerlein oder irgendwo ganz außerhalb, sondern wo die Massen lang kamen. Man wollte ja abschrecken mit dieser grausamen Strafe. Und da sind die Massen vorbeigegangen. Und das Interessante ist, auch die Leute, die da vorbeigehen, viele Festpilger, viele Leute, die nach Jerusalem gekommen sind, um anzubeten, um den Herrn anzubeten. Ja, und sicher auch viele von den Nationen, die da einfach vorbeigegangen sind. Und von denen heißt es, sie lästerten. Sowohl die Soldaten als auch die Vorübergehenden, als auch, Vers 31, die Priester und Schriftgelehrten. Das waren eigentlich diejenigen, die die Bibel kennen sollten, die sich eigentlich beschäftigen sollten mit Gottes Wort. Aber auch hier sind sie vereinigt in der Lästerung und in dem Spott. Übrigens, sie schon sehr lange. Wir haben das am Anfang vom Markus-Evangelium gesehen, dass sie schon sehr lange dabei sind zu überlegen, wie können wir Jesus hinrichten lassen. Er passt nicht in das Schema. Ja, sie wollen dann auch besondere Zeichen sehen, ja. Sie sagen dann in Vers 32, der Christus, der König Israel, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Ja, wenn Gott jetzt so handelt, dann würden sie ja glauben. Ja, es ist manchmal so, dass Leute so Vorstellungen haben und sagen würden, wenn das und das passieren würde, dann würde ich glauben. Aber wenn das so ist, dann glaube ich nicht. Ich erinnere mich an einen Bekannten, der ist eine Zeit lang in eine Gemeinde gegangen, nicht in dieser. Und der war interessiert am Glauben. Und dann ist etwas in seinem Leben passiert und da hat er gesagt, ich kann nicht mehr glauben, weil Gott muss so und so und so handeln. Und genau diese Vorstellung haben hier die Priester und die Schriftgelehrten, die vor dem Kreuz stehen, ihren Spott bringen und sagen, ja, wenn Jesus jetzt so und so handelt, dann können wir das unterschreiben, dann können wir glauben, sonst nicht. Ja, und die Soldaten, sie verspotten Jesus als König, Vers 17 haben wir gelesen, sie setzen ihm so ein Purpurgewand an, königlich sieht es aus, eine Krone, aber eine Krone aus Dornen, die ihm noch mehr Schmerzen bereiten soll. Sie schlagen ihn, sie spucken ihn an, sie beugen ihre Knie, Vers 19, und sie wissen nicht, einmal wird jeder vor Jesus knien. Einmal wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also das erlebt der Herr Jesus von allen Seiten, Ablehnung. Und das Überraschendste hier im Text aus meiner Sicht ist, Vers 32, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Also da ist einer zur Rechten, einer zur Linken mit Jesus gekreuzigt. Sie sind kurz vor ihrem Tod. es wird ja eigentlich Zeit, sich da mal Gedanken zu machen, wie wird das dann in der Ewigkeit sein, wie werden sie vor Gott stehen. Aber hier heißt es, auch sie haben Jesus geschmäht und abgelehnt. Ja, das Besondere ist, bei dem einen wird innerhalb kurzer Zeit noch eine Umkehr erfolgen. Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Ja? Dass der dann doch erkennt, ich bin schuldig und der Herr Jesus, der hat nichts getan, der ist gerecht. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, sagt er dann am Ende vom Lukas-Evangelium. Also manchmal ist das so, dass aus Spöttern auch in kurzer Zeit Gläubige werden können. Das wird ja dann deutlich durch das Lukas-Evangelium. Aber am Anfang waren auch die Spötter vereinigt in der Ablehnung Jesus gegenüber. Also wir sehen von allen Seiten dieser Spott, Hass und Ablehnung. Jetzt könnte man fragen, wie sieht das eigentlich heute aus, wenn man vom Kreuz redet? Rachel hat ein paar Leute mal interviewt und gefragt, was sie so vom Kreuz denken. Da kam jetzt kein Spott entgegen. Ja, aber viele konnten damit nichts anfangen. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet dieses Kreuz, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist? Ja, viele sagten dann, ja, das ist ein Zeichen. Rachel wird nachher noch ein bisschen mehr sagen im Austauschteil dazu. Weniger Spott, aber wo Leute etwas nicht anfangen können mit Jesus. Ich weiß nicht, einige von euch werden das mitbekommen haben durch Pressemeldungen im Künstlerhaus. Da gab es und gibt es so eine Ausstellung, ja. Du sollst hier ein Bild machen und da ist ein Frosch am Kreuz. Ja, also wo du auch Zeichen des Spottes hast. Ja, also das gibt's heute auch. Dieses, dass man sich drüber lustig macht, Spott von allen Seiten im Wiener Künstlerhaus. Aber viele Menschen würden auch sagen, ich mache mich ja gar nicht über den Glauben lustig. Aber was hier passiert, ist das Gegenteil von dem, was wir tun sollen. Es geht darum, Gott Ehre zu geben. Wir haben das ja auch in den Liedern ausgedruckt, ja, wie heilig der Herr Jesus ist, wie groß er ist. Was sie hier machen, ist Jesus klein machen, ganz klein machen. Und das kann man auch machen, wenn man nicht spottet. Dass Jesus keine Rolle spielt, dass Jesus nicht wichtig ist, dass Jesus nicht den Raum bekommt, den er eigentlich verdient. Hier ist Jesus von den Spöttern umgeben. Es gibt aber eine Sache, die fällt besonders auf. Es gibt eine Ausnahme. Wir werden das nächste Mal von mehr Ausnahmen noch hören. Da sehen wir dann die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Wir sehen dann den Josef von Arimathea und so weiter. Hier in unserem Text gibt es eine Ausnahme, die auffällt. Und das ist der Simon von Kyrene in Vers 21. Und sie führten ihn Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, der ging auch da lang, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und Rufus, sein Kreuz zu sagen, sein Kreuz zu tragen. Simon von Kyrene. Und das ist interessant hier. Hier werden auch die Namen von diesem Simon genannt. Ja, also offensichtlich kannte man die Alexander und Rufus in der Gemeinde, wo das Markus-Evangelium dann auch als erstes verwendet worden ist. Alexander und Rufus. Es ist ja auffällig, dass Rufus genannt wird am Ende vom Römerbrief und wahrscheinlich ist Markus auch in Rom geschrieben worden. Also dieser Simon, der ist offensichtlich gläubig geworden und seine Kinder auch. Die wichtigste Begegnung seines Lebens, die hatte er da. Die hat er nicht gesucht. Der ist dann nicht hingegangen und hat sich das lange vorbereitet und so weiter. Was mache ich, wenn ich mal ein Kreuz tragen muss? Sondern auf einmal ist er den Weg lang gegangen und dann war sein Dienst, dieses Kreuz mitzutragen. Wir sehen den Herrn Jesus, schwach, Den Schöpfer der Welt, der alles gemacht hat, der wird schwach für dich und für mich. Der kann das Kreuz nicht mehr volltragen. Und da kommt dieser Simon von Kyrene und hilft ihm, dieses Kreuz tragen. Er tut diesen Dienst. Wir haben im Markus-Evangelium, haben wir ja schon gesehen, in Markus 11, Vers 9, Markus 11, Vers 9, das meine ich nicht. Ich meine Markus 8. Haben wir Markus 8 da? Genau, Markus 8, danke. Markus 8, Vers 31. Und er fing an, Jesus sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ja, da kündigt er sein Leiden und Sterben an. Und dann in Markus 8, Vers 34 sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Ja, und das meint ja auch bildlich, dass es darum geht, dem Herrn Jesus nachzufolgen, auch in schwierigen Situationen. Auch bereit zu sein, Leiden aufzunehmen, wenn es um Nachfolge Jesus geht. Nicht nur den bequemen Weg zu gehen, sondern in der Nachfolge auch den schwierigen Weg zu gehen. Was der Simon von Kyrene hier macht, der nimmt tatsächlich das Kreuz oder ein Teil von dem Kreuz auf sich und trägt es für Jesus. Ja, ein Beispiel für Nachfolger. Und ein Beispiel dafür, dass es auch darum geht, manchmal spontan, ohne viel Vorbereitung, die Situation zu erkennen und dem Herrn Jesus zu dienen und zu sehen, jetzt ist das dran. Okay, der hatte nicht viel Wahl, der wurde gezwungen, so steht es ja da. Ja, und sie zwingen einen, den Vorübergehenden, das zu tun. Ja, aber er hat es dann auch getan. So, also wir sehen den Spott und wenn man da eine Umfrage gemacht hätte, unter all den Leuten, die da waren, kannst du da etwas Königliches sehen? Kannst du da ein Handeln von Gott sehen? Da hätten die alle Nein gesagt. Ja, und selbst bei den Jüngern, wenn man bei denen damals eine Umfrage gemacht hätte, die hätten gesagt, wir sind riesig enttäuscht, aber wir können da jetzt nicht ein besonderes Handeln Gottes sehen. Ja, so hört sich das auf der einen Seite an, das ist einfach traurig, schlimm oder Spott und so weiter. Und das Besondere bei Gott ist, gleichzeitig, obwohl die Menschen so denken, erfolgt alles genau nach dem Plan Gottes. Da passiert nichts, was einfach zufällig ist. Der Simon von Kyrene, das ist also der zweite Punkt, ja, bei Gott gibt es keine Zufälle. Bei Simon von Kyrene, der ist da nicht einfach zufällig hingekommen. Der dachte vielleicht, er kommt da zufällig hin. Aber Gott wollte ihn genau in dieser Zeit gebrauchen, bei dieser wichtigsten Begegnung seines Lebens. Und das Interessante ist dann auch bei den Spöttern. Die spotten ja ganz viel, aber sie drücken tiefe Wahrheiten aus, sogar in ihrem Spott. Wollen sie gar nicht. Sie wollen einfach nur Jesus verhöhnen, aber sie drücken viel mehr aus. Ja, aus. Schauen wir nochmal bei den Soldaten. Ja, und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Ja, und ich hatte schon gesagt, einmal wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also sie tun so, als ob es ein König ist und der Herr Jesus ist ein viel, viel größerer König. Und dann sehen wir, dass sich besonders Psalm 22 und Jesaja 53 erfüllen. Ja, also diese Aussage in Vers 24, und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte, das ist genau das, was wir im Psalm 22, Vers 19 finden. Sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand warfen sie das Los. 1000 Jahre vorher aufgeschrieben. Und der Herr Jesus erfüllt es. Die Soldaten haben nie gedacht, dass sie genau das erfüllen, was dort geschrieben ist. Und da sehen wir einmal diese menschliche Perspektive und dann sehen wir aber diese göttliche Perspektive. Und dann wird der Herr Jesus gekreuzigt zwischen den Verbrechern. Und in Jesaja 53, Vers 12 lesen wir, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Der Herr Jesus war bereit, sich zu den Verbrechern zählen zu lassen. Derjenige, der ohne Schuld ist und ohne Sünde. Der war der Einzige, der das nicht verdient hat, als Verbrecher behandelt zu werden. Und doch wird er unter die Verbrecher gezählt. Und dann in Markus 15, 29 und Vers 30 sagen dann die Vorübergehenden, ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ja, das erinnert daran, dass Jesus ja die Tempelzerstörung angekündigt hat. Er hat angekündigt, dass der Tempel zerstört werden wird und hat angekündigt, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Ja? Und was der Herr Jesus macht, das erfüllt genau das, was er angekündigt hat. Er baut einen neuen Tempel. Ja? Er stirbt für die Menschen. Er ist das Opferlamm. Das macht er gerade da, wo die Leute das sagen, wie ist es mit dem neuen Tempel? Er macht das gerade am Kreuz. Und wer Gemeinschaft mit Gott haben will, der muss nicht mehr zu einem Tempel nach Jerusalem gehen. Der kann zu Jesus gehen, der soll zu Jesus gehen. Bei ihm gibt es Vergebung der Schuld, ja? Und von daher drücken sie da etwas Wahres aus, verdrehen das aber und hätten nie gedacht, dass sie da etwas Wahres aussprechen. Der Herr Jesus ist der Ort, wo du Rettung haben kannst, wo du Vergebung deiner Schuld haben kannst. Und dann in Vers 31 sagen sie, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und das ist interessant, sie müssen zugeben, der Herr Jesus hat wirklich Menschen gesund gemacht. Der Herr Jesus hat wirklich Kranke gesund gemacht. Das können sie nicht bestreiten. Das können vielleicht die Soldaten bestreiten, die da spontan irgendwo dabei gewesen sind. Aber die Schriftgelehrten und die Priester, die können das nicht bestreiten. Die haben das mitbekommen und gesehen. Und das Interessante ist, diese Kranken, die Jesus geheilt hat, die sind irgendwann wieder krank geworden, gestorben. Aber die Rettung, die der Herr Jesus am Kreuz vollbringt, die ist für Zeit und Ewigkeit. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du ihn annimmst, dann hast du Gemeinschaft mit ihm für Zeit und Ewigkeit. Das ist eine Rettung, die ist nicht nur für kurze Zeit. Und indem sie ihm verspotten und so weiter, verstehen sie nicht, dass Jesus die größte Rettungstat dieser Weltgeschichte am Kreuz gerade vollbringt. Er rettet also. Und wir sehen, was ich eingangs schon gesagt habe, 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir haben also gesehen, auf der einen Seite die Spötter und auf der anderen Seite, dass sich genau das erfüllt, Gottes Plan. Wir gehen jetzt weiter und wir sehen Zeichen von Gottes Kraft. Und zwar lese ich den Predigtext weiter, Vers 33 bis 39. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. So, wir sehen Zeichen von Gottes Kraft hier in diesem Abschnitt. Und als erstes Zeichen sehen wir die Finsternis. Ja, und es kam um die sechste Stunde, also das ist Mittag. Ja, und das war nicht einfach so eine Sonnenfinsternis oder ein paar Wolken oder so, sondern richtige Finsternis. Und das ist Gerichtszeichen Gottes. Gott hält Gericht. Wir sind ja mitten in der Passa-Zeit. Ja, die Juden haben das Passa-Fest gefeiert und haben an die letzte Plage, die Gott über Ägypten geschickt hat, haben darüber nachgedacht, zur Zeit von Mose, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Und bei dieser letzten Plage, da starben viele Erstgeborene der Ägypter. Aber von den Israeliten wurden die Erstgeborenen gerettet, weil sie Gott vertraut haben und weil sie zum Zeichen Blut vom Lamm an die Tür gestrichen haben. Ja, und daran haben praktisch die Leute gedacht, mitten in dieser Passa-Zeit. Wisst ihr, was vor Passa war, vor dieser letzten großen Plage? Da war Finsternis. 3 Tage, nicht 3 Stunden, 3 Tage Finsternis, nichts zu sehen. Gott handelt, Gott richtet. Und so sehen wir auch hier, Gott hält Gericht. Aber es stirbt keiner von den erstgeborenen Söhnen, weder von den Spöttern, noch weder von den Nationen, noch von den Juden, sondern es stirbt der erstgeborene Sohn Gottes. Der trägt die Schuld dieser Welt auf sich. Der stirbt für dich und für mich. Und das ist ein sehr starkes Bild dieser Zorn Gottes, die Finsternis. Und dann das zweite Zeichen. Jesus betet Psalm 22. Jesus betet Psalm 22. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, und das ist genau, so geht dieser Psalm los, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war von Freunden verlassen, die Apostel, die Jünger sind geflohen. Aber das Schlimmste war, von Gott verlassen zu sein. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, verlassen zu sein. Ja, also Kindheitserinnerung, ja. Auf einmal hat man die Eltern nicht gesehen, nur mal ein bisschen geschaut und niemand von den Eltern gesehen und so ein kurzes Gefühl der Verlassenheit. Na, zum Glück kamen sie dann schnell wieder an und dann war alles gut. Aber dieses tiefe Gefühl der Verlassenheit, was der Herr Jesus hier erlebt hat, das ist etwas extrem Außergewöhnliches, weil er da am Kreuz hängt, Finsternis ist und von Gott verlassen ist, die Schuld der ganzen Welt trägt, deine und meine Schuld, und wo sich der Vater zurückzieht. Ja, wir haben das vorhin in dem einen Lied auch so schön ausgedrückt. Drückt, nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige bei mir bleibt. Ja, warum bleibt der König der Könige bei mir? Wie kann er bei mir bleiben? Weil er damals vom Vater verlassen war. Deshalb kann der Herr Jesus bei mir bleiben. Deshalb ist er da bei uns, weil er bereit war, selber diese Verlassenheit zu erleiden. Die Leute verstehen natürlich nichts. Ja, Eloi, Eloi, ja, mein Gott, das verwechseln sie mit Elia. Elia, da ist auch mein Gott mit drin in dem Wort, ja. Elia heißt, Jahwe ist mein Gott, ist ein Bekenntnis. Jahwe ist mein Gott, es gibt keinen anderen Gott, Jahwe ist mein Gott. Das verwechseln sie und zu Elia gab es ganz viel Endzeitspekulation, ja. Wie wird das mit Elia alles sein und so weiter, und sie wussten nicht, dass Elia auf dem Berg der Verklärung bei dem Herrn Jesus war und dass Johannes der Täufer den Auftrag von Elia geführt hat. Ja, also sie können das nicht einordnen. Das nächste Zeichen, das vierte Zeichen ist dann, nein, das dritte Zeichen, der laute Schrei. Jesus, Vers 37, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. In Markus erfahren wir nicht, was Jesus gesagt hat. Er hat einfach laut gerufen. Aber im Johannesevangelium, da lesen wir das. Wisst ihr, was der Herr Jesus da gesagt hat? Es ist vollbracht. Ja, und das ist ganz wichtig. Es ist vollbracht. Ganz kurz gesagt, aber das ist das Entscheidende. Der Herr Jesus hat da den Siegesschrei ausgerufen. Es ist vollbracht, nicht nur für die Leute damals am Kreuz zu sterben, sondern für deine und meine Schuld. Er hat alles gegeben. Alles wurde nicht verstanden und hat alles gegeben. Wir haben vorhin auch gesungen, Jesus Herr, ich denke an dein Opfer. Du gabst dich ganz hin bis in den Tod. Das vierte Zeichen, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Ja, und gut, zerreißt irgendein Vorhang, kann man sagen und so weiter. Aber das war ja was ganz Besonderes. In den Tempel durfte nicht jeder einfach so gehen, sondern nur die Priester, und zwar bestimmte Priester, und in das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr überhaupt gehen und so weiter. Das war alles genau geregelt. Und jetzt zerreißt dieser Vorhang von oben nach unten und es wird deutlich, jeder hat ab jetzt Zugang zu Gott. Du kannst einfach zu ihm kommen, indem du sein Geschenk der Vergebung persönlich annimmst und an ihn glaubst. Ja? Da kann jeder einfach hingehen. Man muss dann nicht Vermittler irgendwie fragen und so weiter und die Priester und Schriftgelehrten fragen und so weiter. Kann ich zu Jesus kommen? Sondern es gibt einen direkten Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei gemacht. Ich war neulich im Bundeskanzleramt. Und ich stand direkt vor der Tür vom Bundeskanzler, also wo der sein Büro hat. Aber der war dann doch nicht da. Und man kommt da auch nicht einfach so hin, ja. Da war gerade Tag der offenen Tür. Und deshalb, man musste dann eine Weile anstehen, konnten da die Massen einfach vorbeischauen und so weiter, ja. Ja, Christian Stocker war dann aber selber nicht da, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Aber gar nicht so einfach da hinzukommen. Zu Gott kann man einfach so, und das ist so ausgedrückt mit diesem Vorhang, ich kann zu Gott kommen. Und das fünfte Zeichen, wer ist der Erste, der bekennt nach der Kreuzigung, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist? Man würde vielleicht erwarten, so irgendein Jünger, der über lange Zeit mit Jesus unterwegs gewesen ist, dass der das gleich ausspricht. Oder vielleicht einer, der sich lange mit Jesus beschäftigt hat. Dass ausgerechnet einer, der für die Soldaten mit zuständig war, Jesus zu kreuzigen, der sicher auch bei dem Spott mit dabei war, das alles mitbekommen hat, ausgerechnet der, und es geht ja nur um einige Stunden, ausgerechnet der sagt jetzt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist schon gewaltig. Das Markus-Evangelium beginnt mit diesem Bekenntnis. Ja, wenn wir mal den Bogen vom Markus-Evangelium sehen, ganz am Anfang, in Markus 1, Vers 1 haben wir gelesen, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Ja, Markus macht deutlich, es geht um das Evangelium, es geht um den Sohn Gottes, einer, der Gott gleich ist. Und dann wird der Bogen gespannt zu diesem Hauptmann, der alles mitbekommen hat. Und der hat wahrscheinlich noch nie jemand so sterben sehen. Der hat viele Kreuzigungen mitgemacht, aber wie Jesus gehandelt hat, das war ganz anders. Und innerhalb von wenigen Stunden begreift dieser Mann, um was es wirklich geht. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Manchmal passiert es, dass Menschen in ganz kurzer Zeit von Spöttern zu Glaubenden werden. Ja, wir haben das auch bei diesem Spötter, der mit Jesus am Kreuz hängt, gesehen, der den Herrn Jesus dann auch noch annimmt, wie wir das im Lukas-Evangelium sehen können. Ja? Bei manchen dauert das eine Zeit, aber diese Einladung ist da. Nimm den Herrn Jesus als deinen persönlichen König an. Ja, ich bin eingestiegen mit diesem Bürgermeister, zwei Geschichten und so weiter. Die Soldaten hätten die eine Geschichte erzählt. Aber wir hören durch Gottes Wort eine ganz andere Geschichte. Dass geplant war, dass der Herr Jesus für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Wer ist dieser Herr Jesus? Das war die Frage von Anfang an im Markus-Evangelium. Der Herr Jesus ist derjenige, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und die Reaktion, die darauf sein soll, ist nicht, dass wir Jesus klein machen, sondern dass wir ihn ehren. Und die Frage an uns ist, wie kann ich den Herrn Jesus ehren? Wie kann ich das Gegenteil machen von den Leuten, die Jesus verspottet und geschlagen haben? Wie kann ich Jesus ehren? Amen.